Blaulicht Bayern. Der True Crime Podcast von Hitradio RT1. Dreifachmord in Langweid. Das Urteil.
Ein Streit unter Nachbarn, der über Jahre immer weiter eskaliert. Mülltonnen, Kinderlärm, Beleidigungen, Rangeleien. Irgendwann kommt die Polizei. Und dann sterben drei Menschen innerhalb von Sekunden. Erschossen in ihrem Treppenhaus, in ihrer Wohnung. Der Dreifachmord in Langweid im Landkreis Augsburg hat 2023 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Viele haben sich gefragt, wie kann es zu so etwas kommen? Und jetzt haben wir eine Antwort, ein Urteil, lebenslänglich, für Mord unter Nachbarn. Ich bin Leon Messerschmidt und bei mir im Studio ist meine RT1-Kollegin Franziska Miegele.
Hi Leon.
Franzi, jetzt ist es ein Urteil mit Sternchen, das müssen wir gleich vorneweg sagen. Es ist noch nicht rechtskräftig.
Genau, also der angeklagte 65-Jährige, der hat noch im Gerichtssaal Rechtsmittel angekündigt über seinen Anwalt. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass er die Tat bestreitet. In kurz runtergebrochen sagte er, er hatte einen Blackout und sein Verteidiger beharrt darauf, der Mann ist psychisch krank. Der Fall ist also Stand jetzt zumindest vor Gericht noch nicht zu Ende.
Drei Tote, zwei Schwerverletzte, jetzt ein Urteil gegen den Nachbarn wegen Mordes in drei Fällen, versuchten Mordes in zwei Fällen mit gefährlicher Körperverletzung. Jetzt gab es vor Gericht viel Streit in den letzten Prozesstagen. Wir sprechen da gleich auch nochmal mit dem Verteidiger, der vieles ganz anders sieht als das Gericht. Wir sprechen außerdem mit einer der Anwältinnen der Angehörigen, wie die ein Jahr später, ich sag's mal, ja, weiterleben, weitermachen. Und wir gehen nochmal zum Tatort. Wir sprechen da auch mit einem Tatortreiniger, wie es nach so einer unfassbaren Tat weitergehen kann an so einem Ort. Aber Franzi, lass uns noch mal kurz auf die Tat selber schauen.
Ja klar, und da vielleicht der kurze Hinweis, wer direkt von unserer ersten Folge zum Langweid-Prozess kommt, ihr könnt jetzt locker eine Minute nach vorne springen, da seid ihr schon auf dem Laufenden. Und wer noch mal tiefer einsteigen will in die Vorgeschichte, wir nehmen euch in Teil 1 unter anderem mit an den Tatort und sprechen da auch mit Anwohnern. Wir sind jetzt im Juli 2023 in Langweid im Landkreis Augsburg. Da wohnen rund 9000 Menschen und dieser Freitag, dieser verregnete Sommertag, der ändert alles. Innerhalb von wenigen Minuten sterben drei Menschen durch Schüsse. Ein 65-jähriger Sportschütze holt eine Waffe, er setzt Schallschutzkopfhörer auf, er schießt zwei seiner Nachbarn im Treppenhaus. Dann zielt er auf die Tür einer weiteren Nachbarin, schießt knapp neben den Türspion und diese Kugel trifft die Frau durch die Tür in den Kopf. Der 65-Jährige steigt dann ins Auto, fährt zum Sohn dieser Frau, schießt auch durch deren Tür, trifft ihn und dessen Partnerin. Beide werden angeschossen, aber sie überleben. Beide leiden bis heute unter dieser Tat. Sie mussten zum Beispiel diese Türklingel austauschen, weil der Täter damals geklingelt hatte und sie das jetzt nicht mehr aushalten.
Was wirklich auch besonders ist bei diesem Fall ist, wir wissen sehr genau, was am ersten Tatort passiert ist, weil es einen Handymitschnitt gibt.
Eins der Opfer hatte diese Aufnahme gestartet, die ist 1,5 Stunden lang. Man hört da, wie das Ehepaar mit den Einkäufen an der Garage ist, ins Haus geht und dann plötzlich diese Schüsse und Schreie. Das dritte Opfer, die 73-Jährige, die durch die Tür hindurch erschossen wurde. Das Ehepaar hatte gerade Brotzeit gemacht. Es ist Abend, er ist in die Küche, dann hört er auf einmal Knallgeräusche und andere Anwohner werden später sagen, sie dachten, da böllern Jugendliche rum. Denkst du ja nicht in dem Moment. Er geht dann an diesem Abend in den Flur und sieht seine Frau da liegen. Da sieht er noch gar kein Blut, aber er sieht neben ihr die Patrone liegen. Er sieht dann ein Loch in der Tür und realisiert, es muss jemand geschossen haben. Und dann wählt er den Notruf. Ja, und im Prozess ist auch dieser Notruf vorgespielt worden. Das sind 20 lange, schier unerträgliche Minuten, in denen ein Mann wirklich um das Leben seiner Frau kämpft, sagt, sie stirbt mir unter den Händen weg.
Grund für diese Attacke, das war ja im Prozess auch unstrittig, das war dieser jahrelange Nachbarschaftsstreit in dem Haus. Da sind 4 Wohnungen und immer wieder ging es ums Mülltonnen rausstellen, Kinderlärm oder eben die Tür, die nicht richtig zu war. Also jetzt nichts, bei dem man vermuten würde, dass jemand da plötzlich zur Waffe greift oder dass eben am Ende Menschen sterben.
Ja, dieser Abend, der hat auch Langweid verändert. Das sind vielleicht 12 Stunden zwischen den Schüssen, die fallen, bis die Polizei anrückt, die Einsatzkräfte, bis die dann auch wieder weg sind nach den ganzen Maßnahmen. Es wird einfach nicht mehr so sein wie vorher. Da sind 3 Menschen tot, 2 sind angeschossen. Die Polizei ist an dem Tag, Abend, in der Nacht mit Großaufgebot vor Ort, klar, auch die Rettungskräfte und so weiter. Und schon am Morgen ist aber niemand mehr da, da sind alle Spuren gesichert. Und auch im Haus ist von der Tat wohl kaum mehr was zu sehen. weil in der Nacht eben Tatortreiniger vor Ort waren.
Und da haben wir uns den Nick Vasquez geschnappt. Er ist Tatortreiniger, beziehungsweise die korrekte Bezeichnung ist Leichenfundortreiniger. Und sein Kollege war in Langweid an diesem Abend mit vor Ort. Und da geht's jetzt natürlich um seine Arbeit. Und was für ihn normal ist, kann für andere zu viel sein. Wenn das bei euch so ist, dann springt einfach nach vorne. Wir haben das in den Shownotes für euch verlinkt. Nick, erstmal schön, dass du da bist. Dein Kollege war ja in Langweid vor Ort, wenige Stunden nach der Bluttat, und auch du bist immer wieder an Tatorten, dann, wenn die Arbeit der Polizei eigentlich ja schon vorbei ist. Wenn vor Ort fertig ermittelt ist und alle Spuren gesichert sind, ist nämlich noch nicht alles getan. Vielleicht gleich zu Beginn, damit wir uns das als Laien vorstellen können. Wie kommt ihr denn überhaupt an diese Fälle?
Das ist immer unterschiedlich, meistens sogar von den Bestattern selber. Nachdem das mit der Polizei und alles Mögliche eben abgewickelt worden ist, der letzte Schritt geht dann an den Bestatter und der Bestatter setzt sich dann mit mir in Verbindung. Weil die ganzen Angehörigen, die wissen ja meistens eben nicht, was dann zu tun ist. Das ist ja was ganz Schlimmes. Natürlich wenden sie sich immer in erster Linie an die Polizei und dann gibt es ganze Delikte intern da los und dann wissen die Angehörigen zu guter Letzt nicht mehr weiter, was sie da machen sollen, weil die meisten wollen ja da dann nicht mehr drinnen wohnen, was ja auch verständlich ist.
Wenn du zur Arbeit gehst, dann ist ja oft jemand gestorben oder eigentlich sogar fast immer. Da stecken ja wie in diesem Fall ganz schlimme, ganz dramatische Fälle drin. Wie gehst du denn damit um? Da braucht man sicher ein dickes Fell, oder?
Umso mehr man einfach über die Hintergründe weiß, über die Menschen, umso mehr, glaube ich, liegen Emotionen im Spiel. Das heißt, umso weniger ich weiß, umso besser kann ich arbeiten. Deswegen frage ich so wenig wie möglich. Aber natürlich bei so Sachen wie in dem Delikt, wo jemand erschossen wird und alles Mögliche, dann gehen in diesem Moment dann schon viele Sachen durch den Kopf. Ein blödes Beispiel, man versucht dann in dieser Position zu stehen und denkt nach, so wurde die Person vielleicht erschossen, wieso, weshalb, warum. Aber dann frage ich mich wieso wieder gleichzeitig, warum denke ich eigentlich wieder so? Weil das sind dann wieder die Sachen, was ich widersprechen, was ich vorher gesagt habe. Umso weniger ich daran denke, umso besser geht's mir eben bei der Arbeit.
Ich will da gerne nochmal dabei bleiben. Wenn du da vor Ort an einem Tatort stehst, was siehst du da und was geht dir da auch dann durch den Kopf?
Tatsächlich viel Blut. Also ich frage mich immer, wie viel ein Mensch doch an Blut hat, weil es ist immer sehr krass, wie viel Blut man dann doch sehen wird oder kann. Ich denke mir dann halt auch, so wie vorher gesagt, das sind so verschiedene Szenarien. Die Personen, die laufen von A nach B und dann denkt man wieder nach, hat der versucht, sich zu retten und. Und dann sieht man eigentlich, so wie die Spurensicherung, man sieht sofort, wie was passiert ist. Man versucht sich dann ein Bild zu machen, ein Puzzle sozusagen zu erstellen und dann kann man schon ziemlich gut nachvollziehen, was eigentlich da genau passiert ist. Vor allem, wenn alles beseitigt ist, sieht man ja eigentlich zuletzt genau, wo die Person lag.
Also du bist schon wahnsinnig nah dran an so Verbrechen. Also für die allermeisten Menschen, denke ich, ist das eine absolute Ausnahmesituation, wenn man jetzt nicht gerade bei der Polizei arbeitet, zum Beispiel jetzt bei der Mordkommission. Mich würde das, glaube ich, nicht loslassen. Ich würde das nach so einem Arbeitstag mit heimnehmen. Wie ist es bei dir?
Das Einzige, was mich immer wieder aufs Neue flasht, ist eigentlich immer die Gerüche. Die Gerüche sind dann fast alle doch gleich, aber irgendwie auch unterschiedlich. Manchmal bleiben die sogar bis zu einem Tag noch hängen, was aber eigentlich nicht sein kann, denn ich gehe immer sofort direkt nach dem Einsatz auch in meinem Lager duschen und alles Mögliche und mache die ganzen Voraussetzungen, die benötigt sind, um das alles nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber tatsächlich denke ich, das ist alles noch im Kopf. Vor allem der ganze Geruch, den man den ganzen Tag eingeatmet hat, obwohl man die Maske eben alles Mögliche hat. Gerüche, die nach dem Tod einfach oder aus egal welchen Tode einfach entstehen können, wenn die Leiche jetzt, sage ich jetzt mal, etwas länger als 24 Stunden liegt, kommen sogenannte Körpergerüche einfach raus. Nach ein paar mehr Stunden entstehen schon Körperflüssigkeiten und die fangen halt einfach an, dann ja einen guten Geruch abzugeben, sage ich mal.
Das kann ich mir vorstellen.
Wahnsinn. Vielen Dank, Nick.
Ja, danke.
Erstmal für den Einblick. Und ich finde, das macht's auch nochmal deutlich, worum es hier eigentlich geht. Knapp ein Jahr später im Augsburger Landgericht befinden wir uns im Gerichtssaal 101. Und da geht's dann um die Frage, Ist die Tat so passiert, wie die Staatsanwaltschaft sie angeklagt hat? Und warum ist das Ganze passiert?
Ja, das ist vor allem die Frage, die dann auch vor Gericht für Streit sorgt.
Da stehen ja quasi die zwei Versionen, sage ich mal, gegenüber. War es ein Blackout oder eiskalt geplanter Mord?
Ja, genau. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rentner ja vor, diese Tat perfide und bis ins Detail geplant zu haben. Dass er den Nachbarn also mit Waffe und Schallschutzkopfhörern aufgelauert hat im Treppenhaus. Dass er sich versteckt hat und dann abgedrückt, also dass sie überhaupt nicht damit rechnen konnten. Auch, dass er die Nachbarin durch die Tür erschossen hat, weil er dachte, die schaut bestimmt durch den Türspion. Die Verteidigung wiederum sagt, kompletter Blackout, der Mann ist psychisch krank und an diesem Abend ist er ausgetickt, das sei vorher nie passiert, das sei danach auch nicht passiert, das ist deren Strategie.
Lass uns da doch gleich mal weiter drauf eingehen. Also mit dem Angeklagten, der ist ja schon zum Start in den Prozess aufgefallen durch sein Verhalten. Also er hat sich ja auch gegenüber der Familie oder den Opfern dann nie richtig entschuldigt.
Auch im weiteren Prozessverlauf nicht, bis zum Ende.
Sein Verteidiger sagt ja auch nicht, mein Mandant war es nicht, sondern der sagt, mein Mandant hatte einen Blackout. Und was mir da jetzt auch noch am Anfang aufgefallen ist, in mehreren Medien, nicht in allen, da war der Angeklagte von Anfang an unverpixelt zu sehen, was ja für so einen ja doch spektakulären Mord eher unüblich ist.
Generell für Gerichtsprozesse. Also der Hintergrund ist der in der Sache, der Mann hat selber gesagt, er legt keinen Wert drauf, dass er verpixelt wird in Bild oder Video. Jetzt kann man natürlich spekulieren, was sagt das über ihn, dass ihm das egal zu sein scheint, wer ihn sieht in diesem Kontext. Ich sag mal, wie du gerade auch schon gesagt hast, es ist eher ungewöhnlich, Angeklagte noch während diesem Prozess unverpixelt zu sehen. Rein rechtlich ist es da wirklich eine Grundrechtsfrage. Das Grundgesetz schützt das Persönlichkeitsrecht ganz besonders, sowohl von den Opfern, aber eben auch von Tätern und Tatverdächtigen. Es gilt ja bis zum Urteil die Unschuldsvermutung, selbst wenn ein Angeklagter oder eine Angeklagte ein Geständnis abgelegt haben.
Jetzt hatten wir insgesamt 14 Prozesstage und das ist ja auch wieder wirklich eine gute Summe. Was haben wir denn jetzt in diesen 14 Tagen mehr über den Mann rausgefunden?
Also das Bild, das da vor Gericht entstanden ist von diesem 65-Jährigen, das ist das von einem ziemlich einsamen, streitsüchtigen Mann, würde ich sagen, der kaum Kontakt hatte zu anderen Menschen und wenn, dann mit Ärger verbunden. Also das haben auch Auswertungen seiner Computer und Handys haben gezeigt. Er hatte kaum Kontakte, vor allem zu seiner Frau und auch da gab es Beleidigungen, da gab es Streit. Auch mit den Nachbarn, das hat sich ja gezeigt, ständig Streit und der 65-Jährige stand da wohl immer im Zentrum von diesem Geschubse, von den Bedrohungen und den Beleidigungen.
Und nochmal, der Streit, das waren ja wirklich hauptsächlich Kleinigkeiten, also Sachen, wo man normalerweise in Anführungszeichen drüber wegschauen würde. Ja, die Mülltonnen hat der Nachbar mal falsch rausgestellt oder die Kids im Hof haben zu laut oder halt mal wieder rumgebrüllt. Ja, da würde ich jetzt sagen, okay, dann spricht man mal mit den Nachbarn, aber es kommt am Ende nicht zum Dreifachmord.
Also die Nachbarn haben ihn auch geschildert als jemand, der sich eher wie so eine Art Hausmeister aufgespielt hat. Man hat auch vor Gericht gesehen, dass ihn diese Beschreibungen stören, also dass das was mit ihm macht. Wenn da Zeugen von diesen Szenen erzählen, da hat er mal gegrinst, er hat mal genervt, den Kopf geschüttelt, aber du hast gemerkt, da ist er involviert. Sonst war nämlich von ihm eher wenig Regung zu sehen in diesem Prozess.
Aber trotzdem, also so eine Reaktion dann, drei Menschen zu töten und zwei schwer zu verletzen, sowas kommt doch von irgendwo.
Ich würde auch sagen, dass diese Streitsucht von irgendwo kommt. Also wir haben auch einiges aus seinem Lebenslauf kennengelernt in diesem Prozess und in der ganzen Familiengeschichte. Da gibt es immer wieder Probleme mit Alkohol, mit Drogen. Ganz schwieriges Familienverhältnis zwischen ihm und dem Vater, zwischen ihm und den Brüdern, auch zwischen den Brüdern und dem Vater. Also da ist viel von Sucht geprägt, aber eben auch von Streit und teils auch von Brutalität.
Jetzt hast du angesprochen, auch seine Frau. Konnte die nicht irgendwie einschreiten, den Streit mal schlichten, ihn beruhigen oder zurückhalten?
Auch da ein ganz schwieriges Verhältnis. Also Nachbarn haben berichtet, es gab immer wieder lautstark Streit zwischen den beiden. Sie ist wohl auch mal in einen Streit zwischen den Nachbarn eingeschritten. Da ist er wohl auch sie angegangen, also wohl richtig handgreiflich. Auch bei diesen Handychats, da fällt schon auf, er beleidigt sie immer wieder wüst. Sie bezeichnet ihn da auch mal schriftlich als Vulkan, der jederzeit hochgehen kann. Sie hat ihm einige Monate nach der Tat einen Brief ins Gefängnis geschickt. Sie hat ihn wohl auch nie besucht. Sie ist inzwischen umgezogen, ist da weggezogen und auch die meisten Wohnungen am Tatort sind neu vermietet. Und sie schreibt in diesem Brief, sie schwankt zwischen Trauer, Wut, Enttäuschung, Angst. Und sie macht ihrem Mann schwere Vorwürfe. Sie sagt, sie erkennt ihn überhaupt nicht wieder. Und sie sagt auch, sie will keine Antwort von ihm und sie wünscht ihm, Zitat, ein einigermaßen erträgliches Leben.
Wie hat denn der Angeklagte darauf reagiert, auf diesen persönlich formulierten, an ihn adressierten Brief?
Er ist in Teilen ja im Gerichtssaal verlesen worden. Auch der Richter hat ihn gefragt, wie es ihm damit geht. Und der 65-Jährige meinte daraufhin ganz knapp, es mache ihn traurig. Aber er hat es vor Gericht nicht gezeigt. Ob er es nicht kann oder nicht wollte oder ob es gar nichts mit ihm gemacht hat, da können wir natürlich nur spekulieren.
Weiter zu seiner Familiensituation. Hat er auch Kinder?
Also seine Frau hat einen Sohn mit in die Ehe gebracht. Der hat zu seinem Stiefvater aber auch seit Jahren keinen Kontakt mehr. Vor Gericht hat er ihn als komischen Typ beschrieben. Und er war es übrigens auch, der im Keller Chemikalien für einen möglichen Bombenbau gefunden hat. Und Bombenbau, der Kontext ist entstanden dadurch, dass wohl auch ein Zünder mit dabei war. Und das hat er komplett so, wie es war, der Polizei übergeben.
Also könnte man sagen, er wollte seine Nachbarn in die Luft sprengen?
Das ist jetzt Spekulation und das war im Prozess tatsächlich auch gar nicht Thema. Also da ging es um diesen Tatabend, über die Morde, die da passiert sind, wie der Ablauf genau war und eben der Nachbarschaftsstreit über die Jahre. Aber das, was möglicherweise vielleicht geplant war, das war nicht Thema.
Okay, dann nochmal für mich zum Sortieren. Vor Gericht war ja dann auch eine Riesendiskussion. Hat er jetzt psychische Probleme oder nicht?
Ja, und das liegt in den zwei Gutachten, die vor Gericht Thema waren. Die waren nämlich relativ widersprüchlich. Gerade eben, wenn es um die Frage geht, wie schuldfähig ist der Mann denn? Die Gutachterin der Verteidigung, die haben die engagiert, die war ganz deutlich in ihren Aussagen, er sei nur eingeschränkt schuldfähig, denn psychisch krank. Sie hat ihm eine Angststörung diagnostiziert, eine Depression, Verfolgungswahn und einige körperliche Krankheiten, an denen er leidet. Sie spricht insgesamt, wenn wir jetzt uns auf das Psychische konzentrieren, von einer tiefgehenden Bewusstseinsstörung.
Okay, was genau bedeutet das dann?
Also auf Basis dieses Gutachtens entsteht da dieses Bild von einem ängstlichen, kranken Mann, der sich ständig bedroht gefühlt hat, auch von seinen Nachbarn, auch von seiner Frau. Am Tattag hat er sich laut dem Gutachten an Details vor der Tat erinnern können, bis zu dem Punkt, an dem er zum Waffenschrank gegangen ist. Und dann soll die Erinnerung angeblich aussetzen. Also dann soll der komplette Blackout folgen. Und laut Verteidigung heißt es, er ist eingeschränkt schuldfähig, maximale Haft 3 bis 15 Jahre, eben in Bezug auf dieses Gutachten.
Okay, das ist natürlich dann auch wieder extrem schwierig, sowas nachzuweisen. Also wann ist es ein Blackout und wann nicht mehr? Oder wann hat er Erinnerung, was ja zählt da eben mit rein. Aber trotzdem, er hat ja diese Waffe. Er hat sich versteckt. Er hat den Gehörschutz aufgesetzt. Also ist dann noch weitergefahren, nach den 2 versuchten Morden ja nochmal weitergefahren. Es klingt jetzt für mich nicht nach einem Blackout. Also für mich wäre ein Blackout, keine Ahnung, eine Tat, 5 Minuten, aber nicht sowas.
Du spielst es auf diesen Affekt an, ne? Dass du aus der Emotion raus Menschen irgendwas antust. Also wenn wir uns jetzt nochmal dieses Gutachten anschauen, was die Schuldfähigkeit eben angeht, da sieht auch das Gericht tatsächlich große Probleme mit dieser Gutachterin. Der Richter hat tatsächlich auch gesagt, es sei sehr nah dran am Gefälligkeitsgutachten, weil eben einige Punkte so wohl auch nicht sauber gearbeitet waren. Der Gerichtsgutachter, also der zweite andere Gutachter vom Gericht selber beauftragt, der hat viele der Punkte auch gar nicht bestätigen können. Also die Depression zum Beispiel und auch die Angststörung, die, sagt er, sind falsch diagnostiziert. Es gäbe sogar Hinweise drauf, dass der Mann sich kranker darstellen möchte, als er ist.
Denn wenn ein Mensch psychisch krank ist, dann wirkt sich das ja letztendlich auch auf seine Strafe aus.
Ja, in diesem konkreten Fall geht es wirklich darum, kommt er ins Gefängnis oder kommt er in die Psychiatrie? Und dieses Gutachten der Verteidigung, das hat der andere Gutachter wiederum vor Gericht ziemlich zerlegt. Er hat als Beispiel zum Beispiel angeführt, ne, Nebenwirkungen von Medikamenten, die es geben kann. nur weil es möglich ist, weil es im Beipackzettel steht, heißt es noch nicht, dass sie eintreten. Also es habe keine ärztlichen Hinweise in irgendeiner Form drauf gegeben, dass es diese Nebenwirkungen dann bei ihm auch gab. Und die Gutachterin habe auch alles außen vor gelassen, was in ihr Bild nicht mit reingepasst hat. Zum Beispiel eben dieses Material zum Bombenbau im Keller des Angeklagten. Dann, dass er an dem Abend schon gegenüber der Polizei gesagt hat, er hatte einen Blackout. Aber er wusste gleichzeitig, dass er 3 Menschen erschossen hat. Also das Gericht hat die Bilanz für sich gezogen. Die Gutachterin hat unsauber gearbeitet. Was dieser Gerichtsgutachter jetzt festgestellt hat, der nach der Ansicht des Gerichts sehr sauber gearbeitet hat, ist, dass der Angeklagte eine begrenzte intellektuelle Leistungsfähigkeit hat. Also er ist da im IQ ein bisschen unterm Durchschnitt. Er hat tatsächlich paranoide und schizoide Züge. Aber das schränke eben nicht die Schuldfähigkeit ein, weil beides nicht so ausgeprägt ist. Also dieser Verfolgungswahn zum Beispiel sei nicht so krass, dass es ihn wieder schuldunfähig machen würde.
Dann klingt es aber für mich auch wieder ziemlich klar, auf was dieses Urteil dann hinausläuft.
Ja, lebenslänglich. Und das war es dann tatsächlich auch. Lebenslänglich und in dem Fall mit besonderer Schwere der Schuld. Das Gericht hat das Gutachten der Verteidigung mehr oder minder aus dem Fenster geworfen, hat sich vor allem auf das zweite Gutachten gestützt. Glaubt dem Mann die Erinnerungslücken nicht, weil der Angeklagte eben schon bei der Festnahme gesagt hat, ich bin der, den ihr sucht, spricht jetzt nicht für eine Erinnerungslücke. Bei der Festnahme ist auch gefragt worden, wie er sich fühlt, hat geantwortet laut der Polizei, wie man sich fühlt, wenn man sein Leben gerade weggeschmissen hat. Auch das klingt nach einer gewissen Tateinsicht. Und auf die Frage, ob er den Herrn T., seinen Nachbarn, kennt, hat er geantwortet, T., den ich gerade erschossen habe. Das Gericht sieht deshalb eben nicht diese Tat im Affekt, über die wir gerade schon gesprochen hatten, sondern einen Mann, der nach jahrelangem Nachbarschaftsstreit aus Hass und Wut ein Todesurteil vollstrecken und ausführen wollte. Dass er es also geplant hat. Und das Gericht führt eben in der Begründung seine Aussagen nochmal an von dieser Festnahme, was er zur Polizei gesagt hat, dass er eben doch wusste offenbar, was er getan hat, dass er die Situation auch im Griff hatte, dass er irgendwo auch bedacht gehandelt hat, zum Beispiel, dass er neben den Türspion geschossen hat. Das Gericht zieht also Heimtücke, Mordmerkmal. Er sei alt gewesen, er habe nichts mehr zu verlieren, er hatte keine Freunde, kam mit der Frau nicht klar, mit den Nachbarn nicht klar. Nach Ansicht der Richter wollte er aufräumen und diese Störungen in seinem Leben final beseitigen.
Was vor Gericht besonders emotional war, war der Brief des Sohnes an den Angeklagten, also der Sohn, dessen beide Eltern getötet worden sind. Und auch da sagt der Richter nochmal speziell, das ist emotional ganz heftig. Speziell eine Sache ist mir im Kopf geblieben, und zwar die Zeile, sie haben mir Mama und Papa genommen, nichts rechtfertigt das.
Ich meine, das ist auch erst ein Jugendlicher, ne? Und innerhalb von Sekunden sind beide Eltern tot.
Wir hatten nach dem Urteil auch nochmal die Gelegenheit, die Anwältin des Sohnes, Isabel Kratzer-Ceylan, zu sprechen, dass auch ihr dieser emotionale Brief sehr, sehr nah gegangen ist.
Also ich kann nur sagen, diese Worte waren unglaublich emotional und haben auch ganz viele Emotionen bei allen Prozessbeteiligten geweckt. Vor allem auch beim Gericht. Das hat man richtig gemerkt, dass auch der Vorsitzende Richter sehr emotional angefasst war durch diese Worte. Und deswegen finde ich es auch total mutig, dass er dann nochmal eigene Worte gefunden hat und auch gesagt hat, bitte lies es vor. Ja, weil er hat ja dann, hat da sehr schon sein Innerstes nach außen gekehrt. Und es war sehr mutig, aber eben auch sehr wichtig, um einfach nochmal, ja, so emotional auch offenbar wirklich nochmal zu machen, was das bedeutet für ihn, dass da seine beiden Elternteile erschossen wurden.
Ja, und so ein Urteil gegen den mutmaßlichen Schuldigen, das ist ja auch immer was, das hilft beim Verarbeiten der Trauer, der Wut und so weiter. Jetzt war der Sohn genau dann nicht mehr im Gericht, als der Angeklagte dann darüber entschieden hat, ob er das Urteil annimmt oder nicht. Also er ist bis zur Urteilsverkündung geblieben und dann hat er den Saal verlassen. Auch darüber haben wir mit Isabel Kratzer-Ceylan gesprochen und sie sagt, sie findet das genauso richtig.
Sie müssen sich vorstellen, dass das heute für meinen Mandanten eine extreme Herausforderung war, eine psychische. Er musste sich ja nochmal im Einzelnen den Sachverhalt anhören und das war für ihn schon ein Stück weit, denke ich, noch einmal traumatisch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ihm bei der Verarbeitung helfen wird. Er hat sich dafür aktiv entschieden. Er war bisher ja immer im Hintergrund und heute hat er gesagt, jetzt will ich da sein. Ich will auch vorne sitzen. Ich bin Nebenkläger hier und ich will mir auch den Angeklagten anschauen. Und ich will auch, dass der Angeklagte mich sieht. Ja. Und letztendlich habe ich gesagt, du kannst jetzt gerne gehen, es reicht jetzt, geh jetzt in Ruhe rüber, warte dort auf mich, erhol dich ein Stück weit. Denn letztendlich war von Anfang an klar, wie die Entscheidung des Angeklagten lauten wird.
Und auch bei der Urteilsverkündung haben ja auch einige geweint im Publikum. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn ich es mir vorstelle, dann muss das bestimmt ziemlich krass sein für die Angehörigen.
Ich bin mir sicher, es geht dir sehr, sehr nahe, so wie so ein Prozess, der, glaube ich, extrem nahe geht. Das holt ja vieles von dem, was passiert ist, nochmal ganz nah nach vorne, ganz tief auch in die Erinnerung. Das versetzt sich zurück an diesen Abend, als es passiert ist zum Beispiel. Also die Oma des Jungen, dessen Eltern erschossen worden sind, die war ja auch mit im Prozess an zwei Tagen. Die war auch beim Urteil mit da. Und die hatte auch geschildert, wie das Ganze eben nochmal nach vorne bringt, diese Nacht.
Wenn man dann alles hört, auch eben von Minute null bis zum Ende, was da alles von Sekunde zu Sekunde passiert ist, das ja malt ja dann auch ein Bild im Kopf, was da genau passiert ist.
Und du weißt aus deiner Nacht, beziehungsweise sie weiß aus ihrer Nacht, dass nachts um 1 Uhr die Polizei Sturm geklingelt hat, dass sie erst dachte, wer ist das, was wollen die von mir? Und erst als ihr Enkel dann vor der Tür stand und meinte, Mama und Papa sind tot. Dass es dann eigentlich erst richtig real geworden ist.
Dann passiert aber vor Gericht noch etwas ja doch eher Ungewöhnliches. Und zwar wendet sich der Richter nochmal an den Angeklagten.
An sich ist es nicht ungewöhnlich, dass der Richter den Angeklagten nochmal direkt anspricht. In dem Fall aber hat er ihm explizit gesagt, nach der Urteilsverkündung, ich gebe Ihnen jetzt noch mal eine Viertelstunde Zeit. Ich denke, auch ihm war ziemlich klar, auch durch diesen Prozessverlauf, ne, wie auch Frau Krasser-Chelan schon gesagt hat, dass eben diese Entscheidung zu Rechtsmitteln gehen wird vom Angeklagten. Und der Richter hat eben gesagt, hier 15 Minuten, denken Sie darüber nach, ob Sie das Urteil nicht doch akzeptieren. Sie sind jetzt quasi zum letzten Mal so in der Öffentlichkeit, Sie könnten da mit einem positiven Signal rausgehen. Aber es kommt dann tatsächlich am Ende wie vermutet. Also er akzeptiert das Urteil nicht. Das sorgt auch für ungläubiges Gelächter dann im Gerichtssaal. Und der Verteidiger betont, nein, sein Mandant muss in die Psychiatrie und deshalb wollen sie dieses Urteil anfechten.
Da sind wir dann bei Revision. Mhm. Was genau heißt das?
Das heißt, das Urteil bzw. die Urteilsbegründung dann geht an den Bundesgerichtshof. Der überprüft das Ganze nochmal auf Rechtsfehler. Und wenn da eben was nicht ordentlich begründet ist oder wenn der Bundesgerichtshof sagt, nee, an der Stelle hätte nochmal weiter ermittelt werden müssen oder da hätte Hinweise nochmal anders nachgegangen werden müssen oder dieses Gutachten war nicht entsprechend ausreichend entkräftet zum Beispiel, dann kann es sein, dass das wieder zurückverwiesen wird und dass im schlimmsten Fall der ganze Prozess nochmal neu aufgerollt wird.
Also quasi ja die letzte Chance für einen Angeklagten, sich gegen dieses Urteil zu wehren.
Nicht ganz die letzte, also er kann sich auch noch auf EU-Ebene weiter wehren, aber das führt dann schon sehr weit und das sind auch dann seltenere Fälle.
Also für mich scheint es aber weiterhin keinen Zweifel zu geben an der Schuld oder sehe ich das falsch?
Also zumindest jetzt in diesem Prozess war die Schuldfrage gar nicht das große Thema, sondern eben die Frage der Schuldfähigkeit. In diesem Fall. Und der Verteidigung geht es ja da auch um die Haftdauer bzw. um die Unterbringung. Also ist es Psychiatrie, ist es Gefängnis, sind es 15 Jahre oder deutlich weniger oder ist es eben deutlich mehr?
Und sein Anwalt Walter Rubach sagt an der Stelle auch ganz deutlich, der Mann soll nicht ins Gefängnis.
Die Persönlichkeit, das ist die Betrachtung durch den oder die Gutachter, das war für mich in jeder Hinsicht unbefriedigend. Mal sehen, was der BGH dazu sagt. Der hat ja immer auch eigene Ideen und das muss man abwarten. Obwohl die Erfolgsaussichten der Revision beim Bundesgerichtshof bei 2-3% liegen, das weiß ich auch, ja.
Wo doch aber dann die Erfolgsaussichten so gering sind, glaubt denn dann der Angeklagte wirklich, dass er da wieder rauskommt?
Das Urteil war von Beginn an so zu erwarten und einfach, wenn man den Lauf der Dinge betrachtet, und ich habe ja nur ein bisschen Erfahrung in solchen Verfahren, war das zu erwarten, und deshalb gibt es da keine falsche Hoffnung, und die hat er gewiss auch nicht, denn er weiß, er hat 3 Menschen getötet und versuchte, 2 weitere zu töten. Die Frage ist tatsächlich nur, wie die Sanktion auszusehen hat, und die Aussage von Beginn war eigentlich von mir, das habe ich auch anderen schon gesagt, lebenslang oder lebenslang, nämlich entweder lebenslang Gefängnis, also Freiheitsentzug, oder lebenslang in der Psychiatrie. Das sind so die Alternativen, die in diesem Verfahren zur Debatte standen.
Und genau das ist ja auch eben dieser Punkt, weshalb Sie in Revision gehen. Jetzt haben wir aber eben noch diese besondere Schwere der Schuld. Franzi, was genau steckt da dahinter?
Ja, das Gericht hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, es ist ein besonders schlimmes Verbrechen. Heißt, nach 15 Jahren ist die erste Haftüberprüfung, und dann kann auch so eine lebenslängliche Haftstrafe theoretisch auf Bewährung ausgesetzt werden. Wenn aber bei dem Urteil die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, ist es deutlich schwieriger, aus dem Gefängnis freizukommen, und das jedes Jahr aufs Neue. Das heißt, da wird deutlich genauer nochmal geprüft. Jetzt ist bei diesem Urteil auch die Frage tatsächlich aufgekommen. Der Mann ist bereits 65. Wenn jetzt noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, warum tut man das? Weil voraussichtlich hat er nicht mehr so viel von seinem Lebensabend nach Haft oder nach Psychiatrie, egal was da jetzt auf ihn zukommt. Das Gericht hat das aber nochmal ganz deutlich auch gesagt. Zitat, weil es eine Sache der Gerechtigkeit ist. Also siehe die Aussage des hinterbliebenen Sohns. Sie haben mir Mama und Papa genommen. Wir werden nie wieder in Urlaub fahren können. Die Tat bleibt dieselbe und die Tat ist besonders schwer.
Wir werden den Fall natürlich weiterverfolgen. Alle Infos hört ihr bei Hitradio RT1 im Radio und im Webstream auf rt1.de.
An dieser Stelle natürlich wie immer, wir freuen uns über alles Feedback und Vorschläge an podcast@rt1.de.
Bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön, Franzi.
Danke dir, Leon.
Und nochmal ein dickes Danke an das ganze Team, die uns hinter den Kulissen unterstützen. Michi, Jose, Theresa, Maike, Felix und natürlich Chris.
Bis zum nächsten Mal.
Blaulicht Bayern, der Hitradio RT1 True Crime Podcast.